Hallihallo, liebe Zuhörer, eine neue Folge von The Female Skincare Company, The Glow Habit Podcast. Und ja, wir haben heute eigentlich also nicht eigentlich, die liebe Nisha ist heute unser Podcast-Gast. Und Nisha, ich habe mir auch überlegt, zu fragen oder zu sagen, beziehungsweise dich zu fragen, woher wir uns eigentlich wirklich kennen. Und im Grunde genommen haben wir ja familientechnisch erste Berührungen gehabt. Du bist die Frau von meinem Bruder, seiner Frau. Nee, was nochmal? Die Schwägerin auf jeden Fall von meinem Bruder. Nee, nicht ganz.
Auch nicht ganz,
Auch nicht ganz.
aber wir sind familiär miteinander verbunden.
Wie auch immer, da gab es einen Erstkontakt. Und manchmal muss man mal so überlegen, über welche Ecken man sich dann plötzlich so oder zueinander findet. Und wir haben dann tatsächlich auch festgestellt, dass wir ähnliche Themen bespielen. Und daraufhin haben wir uns ja auch mal zum Kaffee getroffen. Und du darfst selber gleich erzählen, was du alles machst. Aber ich fand das so unglaublich spannend und bereichernd. Du bist ja nicht nur Mama, eine junge Mama, was ich sehr bewundere. Und deine Kleine ja auch ein unglaublich zuckersüßes Kind ist. Vor allem auch total entspannt, übrigens auch wie du.
Das strahlt ja immer ab, ne? Ist die Mama entspannt, das Kind auch.
Kommt von vielen Yoga und Meditieren während der Schwangerschaft.
Ich bin ja so ein Zahlen-, Daten-, Fakten-Typ. Wie alt ist eine junge Mama heutzutage?
Also,
Darf ich
vielleicht
das
stelle ich
fragen?
mich jetzt einfach mal vor.
Bitte, nee, tu das.
Genau, also ich freue mich total, heute bei euch zu Gast sein zu dürfen. Genau, ich bin Nisha und 31 Jahre alt. Und ich denke, 31 heute Mama sein ist, glaube ich, jetzt schon Standardalter, oder?
Ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 30 jetzt, 30 und ein bisschen was.
Ja, genau, richtig. Also 31 Jahre und bin jetzt relativ neu nach Pforzheim gezogen. Also, dass man einordnen kann, wo ich herkomme. Genau.
Und genau, Pforzheim ist ja auch ein Stückchen weit weg. Also wir sitzen jetzt hier gerade in Stuttgart. Deswegen bietet sich ja auch unser Online-Talk ja auch an. Aber du warst vorher oder bist immer noch bei der HDM, Hochschule der Medien, tätig und hast aber parallel schon ganz viel gemacht, beziehungsweise planst du auch ganz viel. Vielleicht kannst du uns da mal abholen, gerade so, ja, ich sag mal, deine berufliche Schiene.
Ja, genau, sehr gern. Also vom Studium her komme ich tatsächlich auch aus der Stuttgarter Region. Das heißt, ich habe in Hohenheim studiert, Wirtschaftswissenschaften und Management und bin dann direkt nach dem Studium aber an der HDM gelandet im Startup Center. Und zwar direkt als Projektleiterin für ein Crowdfunding-Förderprogramm, welches vom Wirtschaftsministerium war. Und bin dann so eigentlich in der im Startup-Thema mittendrin gelandet, direkt nach dem Studium. Und wenn man irgendwie so tagtäglich mit total spannenden Gründern und Gründerinnen zu tun hat, kriegt man irgendwann auch total Lust, selbst was auf die Beine zu stellen. Und so kam es dann, dass ich das Beratungsunternehmen Hallo Crowdfunding gegründet habe, worüber ich als Crowdfunding-Beraterin und Referentin dann jetzt tätig bin. Und zusätzlich habe ich ja, kurz nach meinem Studium dann die Yogalehrerausbildung gemacht und mich auch als Yogalehrerin selbstständig gemacht. Genau, das sind jetzt so die zwei Bausteine, die ich während meines regulären Jobs an der HDM als Startup-Coach noch mache. Und ja, während der Elternzeit, weiß nicht, die wo Mamas sind, die kennen es vielleicht. Irgendwann fällt einem auch die Decke auf den Kopf, wenn man irgendwie nur Kind und Haushalt so hat in der Elternzeit. Das heißt, hier bin ich nochmal in mich gegangen, habe überlegt, welche Themen möchte ich denn in Zukunft ja, für mich umsetzen. Und da ist dann immer wieder das Thema ja, Frauen begeistern, irgendwie bei mir aufgepoppt. Ich gemerkt habe, das ist irgendwie so ein Herzensthema dann auch von mir. War dann auch wirklich spannend, weil tatsächlich dann auch von meiner Chefin von der HDM kam, Hey, möchtest du, wenn du aus der Elternzeit zurückkommst, dich nicht mit dem Thema Female Entrepreneurship näher befassen? Ich so, hey, cool, das ist genau das, was bei mir irgendwie jetzt gerade so im Kopf ist. Das passt schon wieder perfekt, wie es halt irgendwie manchmal so ist. Das sind wieder so, ich sag mal, Zufälle, wo einem das Universum dann echt so sagt, hey, ja, genau das ist dein Weg. Kurz darauf kam dann auch echt eine Fortbildung rein, wo ich mich dann wirklich auch zertifizieren konnte als Gründer, also Zielgruppenberaterin für Gründerinnen. Und ja, es geht jetzt irgendwie gerade Schlag auf Schlag, dass das Thema jetzt bei mir echt ein fester Bestandteil ist. Genau.
Wow, oder? Also ganz ehrlich, hört sich auch mega spannend an. Ich habe es zwischenzeitlich auch gedacht, was für ein cooler Job so. Oder ja, auch ein cooles Projekt. Und ich habe vorher mal tatsächlich nochmal geguckt, weil es ja nach wie vor so, dass Frauen, was die Gründungsszene betrifft, die Selbstständigkeit an sich ja immer noch sehr unterrepräsentiert sind
Ja.
im Vergleich zu den Männern. Was
Ja,
ist jetzt so
absolut.
deine erste Antwort darauf, woran das liegen kann? Oder
Ja.
liegt?
Ja. Also ich denke, es gibt unterschiedliche Gründe. Ein Grund ist vielleicht, dass wir Frauen uns oft vielleicht nicht so trauen, unsicher sind. Ja, ich glaube, wir Frauen haben unglaublich viele Ideen und unglaublich viel Potenzial. Aber es fehlt vielleicht manchmal irgendetwas, dass wir wirklich rausgehen und sagen, ja, ich mache das jetzt. Oder ich gehe jetzt wirklich den Schritt und traue mich aus einer Festanstellung raus, mein eigenes Business zu machen. Frauen gründen sehr häufig auch im Nebenerwerb. Ja, es ist so ein bisschen auch die sicherere Schiene. Sagen, okay, ich bleibe noch in meiner Festanstellung und mache mein eigenes Thema nebenher. Vielleicht ist auch oft ein Zeitmangel, wenn die Frau irgendwie Familie hat, Kinder hat, sagt, boah, und jetzt soll ich noch irgendwie mein eigenes Business machen, keine Ahnung, wie ich das umsetzen soll. Da fehlt es vielleicht auch enorm an Role Models. Könnte auch ein Thema sein. Genau.
Wie sieht dann deine Arbeit aus? Wie kommt man zu dir und was passiert dann?
Also es ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ich bin ja, wie gesagt, an der HDM als Startup-Coach tätig. Da ist unsere Zielgruppe natürlich hauptsächlich die Studierenden oder aus dem Kreis Stuttgart, die da irgendwie eine Verbindung dann finden. Genau. Und jetzt in meiner Selbstständigkeit, da betreue ich ja nicht nur Frauen, sondern das ist ja dann eher das Crowdfunding-Thema, wobei wir jetzt gerade auch dran sind, in Pforzheim einen Gründerinnen-Stammtisch gerade ins Leben zu rufen.
Sehr cool.
Genau.
Netzwerken ist immer das A und O, ne?
Genau, das ist ja auch dein Thema.
Ja, voll. Naja, und es birgt ja im Grunde genommen auch den Vorteil, dass man sich vernetzt und sich darüber unterhält, wie die anderen das gemacht haben und man dann vielleicht doch auch den ein oder anderen wertvollen Kontakt bekommt und sich dann überlegt, hey, ne, wenn jemand das so geschafft hat, warum nicht auch ich? Also man findet vermutlich durch so ein Netzwerk, man fühlt sich aufgehoben, man kann sich austauschen und findet da vielleicht eher Zugang zu und ergreift dann tatsächlich die Chance, auch wenn die Hürden im Kopf manchmal groß sind, aber eben doch im Rahmen von so einem Austausch dann tatsächlich auch seinen Weg zu gehen, ne?
Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das super essentiell ist. Einmal der Austausch mit anderen. Und da haben wir ja dann auch wieder, können wir auch die Role Models drin finden, wenn ich sehe, hey, die hat's geschafft und ich kann mich mit der austauschen und die ist nahbar. Und dann kriege ich vielleicht den Mut und das Selbstvertrauen, das dann auch selbst umzusetzen.
Du hast ja auch dieses Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich ja auch irgendwann mal damit befasst, bin da aber nicht ganz durchgerungen. Und vor allem habe ich mich dann wahrscheinlich auch nicht wirklich getraut, das anzugehen. wenn jemand so eine Idee hat, dass sein Thema, seine Leidenschaft über Crowdfunding zu finanzieren, wie geht man, was würdest du raten, wie geht man das im besten Fall an?
Ja, also Crowdfunding ist wirklich ein ganz, ganz tolles Instrument und wird tatsächlich auch sehr oft von Frauen genutzt.
Oh.
Denn beim Crowdfunding ist es ja auch super wichtig, kommunikativ sehr viel unterwegs zu sein, was wir Frauen ja besonders gut können. Also an alle Frauen da draußen, Crowdfunding könnte das perfekte Tool für euch sein. Genau, wie geht man jetzt damit vor? Man hat seine Idee und meistens stößt man auf Crowdfunding bei der Frage, wie könnte ich diese Idee finanzieren oder vermarkten? Ich denke, das sind so die zwei Punkte, wo Crowdfunding dann aufpoppen könnte. Und dann wäre es zuerst mal wichtig zu überlegen, welche Crowdfunding-Art würde denn zu meinem Vorhaben passen. Ja, wenn wir jetzt ein produktbasiertes Unternehmen haben, ja. Dann könnte sich zum Beispiel das Reward-Based Crowdfunding, das ist so das Klassische, ich glaube, viele kennen so Kickstarter oder Startnext als Plattform. Sagt euch das auch was?
Ja, schon mal gehört.
Ja.
Schon mal gehört, ja.
Genau, also das ist so ein, wie so ein Vorverkaufs-Crowdfunding eigentlich zu sehen. Das heißt, wenn ich meine Idee habe und dann mache ich eine Crowdfunding-Kampagne, kann dadurch quasi das Geld einsammeln und erst wenn ich das Geld habe und die Kampagne erfolgreich war, in die Produktion gehen. Was wirklich super mein Risiko reduziert. Ja, vielleicht, also wenn wir jetzt einfach mal was Konkretes nehmen, ja, Skincare-Produkte. ihr habt quasi die Idee für eine neue Produktlinie. Und ihr wisst vielleicht noch nicht so genau, wie kommt denn die am Markt an? Und dann könnte man mit so einem Crowdfunding das Ganze testen und sagen, okay, wir machen hier so eine Art Vorverkauf. Das heißt, die Frauen können quasi im Vorfeld die Produkte kaufen. Ihr habt dann das Geld, um in die Produktion zu gehen und die bekommen ihre Produkte dann 3, 6, 9 Monate später ausgeliefert. Und ihr habt für euch quasi den Test, ja, es kam gut an, so und so viel. Leute haben es gekauft, ihr habt die Finanzierung für eure Produktion gesichert. Und was haben denn die Unterstützenden davon? Ja, beim Crowdfunding geht es halt darum, dass oft nicht so eine rationale Kaufentscheidung ist, wie, okay, ich ja, brauche dieses Produkt, weil mir jetzt hier irgendwie meine Gesichtscreme morgens gerade fehlt. Sondern das ist eher so eine emotionale Entscheidung, so hey, ich verfolge hier die Gründerinnen schon mega lang auf Instagram und möchte die irgendwie supporten. Ich bin Teil der Community und tue da meinen Beitrag zu leisten, dass hier noch eine neue coole Produktlinie auf den Markt kommt. Also versteht ihr, wie ich meine? Es ist beim Crowdfunding wirklich, geht es darum, mit der Community gemeinsam, also mit der Crowd gemeinsam, was Neues auf den Markt zu bringen.
Aber ist es nicht so, also ich stelle mir das jetzt insofern schwierig vor, jetzt ist Skincare ja auch kein, ich sag mal, Produkt, das jetzt am Markt fehlt,
Ja.
wo es jetzt noch nicht gibt, ja. Das,
Ja.
und ne, wie, also klar, man hat etliche Ideen. Ich habe immer nur, also zumindest mal war so mein Verständnis, wenn du eine Crowdfunding-Geschichte machst, dann solltest du irgendwas Innovatives liefern, was es vielleicht noch nicht gibt, oder eben das Thema Nachhaltigkeit oder was Soziales integrieren, damit da auch wirklich der Anklang stattfindet. Oder das war bisher so der Zahn der Zeit.
Ja, absolut. Genau, man muss sich halt überlegen, wie kann ich möglichst viele Leute für mein Projekt gewinnen? Und das schaffe ich natürlich auf der einen Seite, wenn ich etwas bringe, was es so noch nicht gibt und die Leute sagen, oh ja, cool, genau das hat gefehlt. Oder wenn wir eben Themen bringen, wie du gerade gesagt hast, was Nachhaltiges, was Soziales, wo die Leute auch, wo den Leuten wichtig ist und wo sie sagen, dann möchte ich mitmachen, dass das umgesetzt wird. Ich denke, das Wichtige ist aber nicht die möglichst hohe Innovation, weil wenn wir mal gucken, was es für Crowdfunding-Kampagnen gibt, die erfolgreich waren, es sind nicht immer die top-innovativsten, ne, die hier am erfolgreichsten sind, sondern es sind die, die die meisten Leute begeistern konnten. Darum geht's.
Und wie kannst du auf dieser Plattform begeistern?
Die Plattform ist schlussendlich nur eine Plattform. Es geht darum, seine eigene Community aufzubauen, zum Beispiel über die sozialen Medien und dort mit denen in Kontakt zu sein und zu interagieren. Die Plattform ist schlussendlich nur die Plattform, über die die Kampagne läuft, über die die Zahlung abgewickelt wird und so weiter. Die Plattform ist die, die vielleicht auch Vertrauen schafft, wenn da neue Leute kommen. Und ja, im Prinzip kann ich einen Vorverkauf ja auch ohne eine Crowdfunding-Plattform machen. Ja, die Plattform ist dann dafür da, das Ganze drumherum ja, herzustellen, aufzubauen.
Und wie ist das jetzt, wenn jemand eine neue Idee hat, noch gar keine Community so
Ja.
aufgebaut hat und eine Idee verwirklichen möchte? Gibt es da dann auch Möglichkeiten auf der Plattform? Wie geht man sowas an?
Ja, sehr gute und auch wichtige Frage, weil das ist ja oft das Problem, wenn wir eine neue Idee haben und anfangen, dass wir noch gar keine Community dahinter haben. Und da ist dann wirklich auch meine Empfehlung, befasst dich zuerst mit dem Thema, wie kann ich eine Community aufbauen? Weil komplett ohne Community ein Crowdfunding zu starten, ne, funktioniert leider nicht. Da fehlt einfach die Crowd. Und auf den Plattformen sind so unglaublich viele auch gute Projekte drauf. Also da können wir nicht von ausgehen, dass da Leute per Zufall über mein Projekt drüber stolpern und da mitmachen. Also einfach, ja, die Menge an Menschen erreiche ich nicht allein über eine Plattform, sondern da bin ich wirklich selber für zuständig. Ich muss aber jetzt nicht, keine Ahnung, 100.000 Follower auf Instagram haben, überhaupt gar nicht. Ich muss da einfach ein bisschen kreativ werden, überlegen, wie kann ich meine Story gut verkaufen? Kann ich hier mit ja, meinem Netzwerk wieder, ja, das ist wieder so wichtig, wie kann ich das Netzwerk dann nutzen? Ja, wenn ich eine Crowdfunding-Kampagne starte, dann sind noch viele aus meinem Netzwerk bestimmt bereit, das auch zu teilen und zu sagen, hey, hier, eine Bekannte von mir startet gerade eine Crowdfunding-Kampagne, schaut hier vorbei, ja, dann kann das Ganze wirklich eine Mund-zu-Mund-Propaganda Fahrt gewinnen. Oder ich nutze irgendwelche anderen Multiplikatoren, kann natürlich auch gut die Presse oder Ähnliches damit einbeziehen, die auch ganz gerne über Crowdfunding-Kampagnen zum Beispiel aus der Region berichten oder Ähnliches. Also da kann man wirklich kreativ werden und ganz, ganz unterschiedliche Wege gehen, um da eine große Menge an Menschen dann zu erreichen.
Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema ja, Startup-Beratung, Gründerphase und den Weg bin ich ja gegangen irgendwann mal vor einiger Zeit und da gibt es durchaus einige, ich sag mal, Hürden beziehungsweise einige Themen, mit denen man sich befassen muss. Hast du da in irgendeiner Form auch Tipps, insbesondere so, ne, Gewerbeanmeldung etc., das ist ja auch alles klar.
Ja.
Aber gibt es, was sind dann die wichtigsten Schritte, gerade am Anfang aus deiner Sicht, die so ein Unternehmen, so eine Selbstständigkeit vielleicht in den ersten Monaten besonders ja, vorantreibt? Was sind so die, ich sag mal, Top 3 Themen, wo du sagst, damit sollte sich jede Gründerin, jeder, der sich selbstständig macht, befassen.
Ja. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zu Beginn, und das sehe ich ganz oft, nicht zu sehr von den ganzen bürokratischen Themen abschrecken zu lassen. Ich glaube, das geht ganz vielen so. Ich habe eine Idee, ich will gründen, und dann kommt dieser Berg an Bürokratie auf einen zugerollt und man denkt, oh Gott, wie kriege ich das Ganze hin? Du hast schon richtig gesagt. Also es gibt einfach ein paar Punkte, die muss man irgendwie bedenken. So, ja, okay, ich muss mich damit beschäftigen, Gewerbe anzumelden. Brauche ich ein Gewerbe? Bin ich Freelancer? Ja, solche Themen sind so Basics. Oder auch das Thema, keine Ahnung, wie mache ich meine Buchhaltung? Ja, dass man irgendwie auch oder mit dem Finanzamt, dass ich das einfach mich ein bisschen beschäftige, dass ich das von Anfang an auch richtig und rechtlich richtig auch mache. Aber da kann man sich auch Unterstützung holen. Also ich denke, Wer da sagt so, boah, es ist jetzt überhaupt gar nicht meins, schaut doch mal nach Förderprogrammen oder von Beratung ist auch oft eine geförderte Beratung, die man da als Gründerin ja in Anspruch nehmen kann. Holt euch da doch einfach Unterstützung, dann fühlt man sich vielleicht auch sicherer. Genau. Und dann wäre halt der nächste Punkt, dass ja, tauscht euch aus von Anfang an. Also macht das Ganze nicht in eurem stillen Kämmerchen für euch alleine, sondern geht wirklich raus. Unterhaltet euch mit euren potenziellen Kunden oder unterhaltet euch mit Gründerinnen, die einen ähnlichen Weg gegangen seid wie ihr. Also tauscht euch da wirklich von Anfang an aus. Weil sonst hat man irgendwie oft das Problem, dass man dann ins Stocken kommt oder am Markt vorbei seine Idee entwickelt oder ähnliches. Also das wäre so der nächste Punkt. Also einmal Unterstützung holen, also sich nicht abschrecken lassen und dann von Anfang an rausgehen und sich austauschen. Genau, das wären, glaube ich, so die zwei wichtigsten Punkte, die ich hier nennen könnte.
Wie wichtig findest du, die Story deines Unternehmens, die ne, deine Mission, mit der du deine Zielgruppe abholen möchtest,
Ja.
deinen Markenkern etc.?
Ja. Also ich denke, es kommt auch immer total darauf an, was die Person macht. Wenn wir nochmal einen Schwenker machen zum Crowdfunding, da ist das Ganze essentiell. Weil, wie ich ja gerade schon gesagt habe, es ist auf einer emotionalen Ebene. Wir wollen die Menschen abholen und begeistern. Da ist es wirklich super essentiell, da eine richtig coole Story aufzubauen und die zu erzählen. Und ansonsten, ich denke, ja, in den meisten Fällen ist es heutzutage, glaube ich, ein Punkt, der wirklich auch zum Erfolg führen kann, dass wir hier auf einer emotionalen Ebene agieren mit den Kunden. Also nicht mehr dieses, ja, früher war es doch so, okay, ein Unternehmen haut irgendwas auf den Markt, nimm's oder lass es, ja. Da gibt es auch diese Push-and-Pull-Strategie, sondern dass es heutzutage, finde ich persönlich, viel mehr so ist, so, ja, ich mache was mit Mehrwert und ich mache das nicht irgendwie alleine und sag hier, nimm und mach, ne, sondern ich sag, nee, komm, lass uns hier gemeinsam was Cooles entstehen. Lass uns hier gemeinsam die Welt ein Stück besser machen, so. Und das gemeinsam eigentlich mit den Kunden, mit den Kundinnen machen. Und da ist halt die Story dann essentiell, dass die da mitziehen und dass sie da Bock haben und sagen, ja, genau, das ist auch mein Thema. Genau, diese Mission teile ich auch. Genau, das ist mir auch wichtig.
Würdest du auch sagen, dass man dann zwangsläufig sichtbar werden muss?
Schwierig, weil ich weiß, es gibt auch viele, die sich gar nicht so gern zeigen. Und ich finde es dann auch nicht richtig, wenn ich mich damit nicht wohlfühle, das dann machen zu müssen. Ja, ich glaube, da muss man schon überlegen, was ist mein Weg? Also, was habe ich für eine Persönlichkeit? Und wenn ich einfach jemand bin, der in den sozialen Medien sich so unwohl fühlt, dann muss man vielleicht schauen, gibt es andere Wege?
Man sagt ja auch immer, man soll authentisch sein. Und
Ja,
sobald du merkst,
genau.
dass derjenige halt nicht authentisch ist, weil er nach
Ja.
außen geht und das gar nicht möchte, das
Ja.
spürst du ja, das siehst du ja auch als Betrachter.
Ja.
Glaube, das ist kontraproduktiv dann.
Aber wir haben ja so viele Kanäle, wenn ich mich in Social Media unwohl fühle, vielleicht kann ich über Newsletter gehen. Ja, da muss ich mich nicht so direkt zeigen, sondern vielleicht kann ich über Newsletter irgendwie eine Community quasi aufbauen, was, ja, also es gibt so unterschiedliche Wege.
Ja, ist auch eine tolle Idee, ne? Also ja, bestimmt. Das Thema Emotionalisierung, da kam mir dann gleich in den Kopf, naja, Sichtbarkeit.
Ja.
Aber ja, da gibt es ja andere Wege, wo man quasi vielleicht auch seine Zielgruppe abholen kann und
Oder
Newsletter.
ein Blog.
Blog, ja, stimmt.
Ja, gibt viele Möglichkeiten.
Ja, ist eine wirklich tolle Botschaft.
Ja.
Jetzt bist du auch Yoga-Lehrerin.
Ja. Ich habe immer schon Yoga gemacht. Sehr gut.
Und wie passt das zusammen? Was würdest du sagen? Also ne, zu deinen Themen, wo ich oder wir wahrscheinlich gerade merken, da hängt natürlich auch dein Herz dran. Und jetzt mit dem Projekt, dass du da die Frauen besonders, ich sag mal, unterstützen möchtest. Aber inwieweit ist Yoga oder ergänzt Yoga deine Themen beziehungsweise dich selber? Also wie passt das zusammen für dich?
Also, ja, spannende Frage, habe ich so tatsächlich noch gar nie drüber nachgedacht, wie das Ganze zusammenpassen könnte. Aber eigentlich, ja, passt es eigentlich sehr gut zusammen. Ich meine, wie ihr, glaube ich, jetzt gemerkt habt, ich mache unglaublich viel. Am Anfang haben wir schon gehört, ich bin Mama, ich habe gegründet, bin noch als Startup-Coach angestellt. Also, das sind ja super viele Sachen. Und ich glaube, da brauche ich das Yoga und die Meditation für mich, um auch in der Kraft zu bleiben. Da ist es super essentiell. Und dann auf der anderen Seite merke ich, dass dieses Yoga auch was mit mir macht, wo ich dann vielleicht auch ja die Zielgruppe, also mit Frauen noch mal besser in Verbindung treten kann, weil wir einfach irgendwie auch spiritueller sind. Als vielleicht die meisten Männer. Und tatsächlich lasse ich dann auch Elemente in meine Workshops einfließen. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man vor einem großen Meeting vielleicht mal gemeinsam meditiert oder in der Pause ein paar Yoga-Übungen macht oder ein paar Atemübungen, um so die Energie einfach in der Gruppe oben zu halten. Genau, also das kann ich da auch dann sehr gut immer einfließen lassen. Oder auch in der Kommunikation ist es zum Beispiel essentiell, da zu sein und sich nicht irgendwie ja, ablenken zu lassen oder mit seinen Gedanken abzuschweifen. Und es ist ja auch, lernt man auch beim Yoga und oder beim Meditieren, dieses Dasein. Und solche Elemente kann ich super gut ins Coaching, in die Beratung und in die Workshops einfließen lassen.
Ja, das ist nämlich genau das Thema, was wir ja bei unserem, ich sag mal, Vier-Modell-Prinzip, The Glow Habit, haben, ja, mit dem Glow Code, dass wir einfach sagen, den Fokus, die Balance bei all den vielen Themen durch eben, aber auch Ernährung, Bewegung, Mindset etc., das ist ja essentiell, dass man nicht in die eine extreme Richtung abdriftet, aber auch nicht in die andere, sondern versucht da, und man sagt ja so schön, eine Balance zu schaffen. Und das ist genau das, was du sagst, durch eben Meditation, whatever. Manche bevorzugen es, weiß ich nicht, Journal morgens zu schreiben oder was anderes zu machen oder zu lesen. Aber es geht halt um die Balance, damit das Leben nicht so eine einseitige Richtung bekommt. Und
Ja.
ich glaube, dass wir, und das ist das, was du auch sagst, Zugang, dass wir Frauen eher Zugang zu diesen Themen haben. Und mit Sicherheit auch durch die Entwicklung jetzt zu der heutigen Zeit, dass alles so schnelllebig ist, wird uns das zukünftig immer, oder wir werden wahrscheinlich immer mehr diese Balance brauchen, ob das jetzt Yoga oder was anderes ist, aber sonst gerät ja unser Leben völlig aus den Fugen und durch die Schnelllebigkeit, Vernetzung etc. verlierst du ja permanent Fokus und Klarheit. Also wir
Ja.
merken es ja selber, wie viele Themen, und wir machen das ja auch, ne, parallel zu vielen anderen, wie viele Themen du plötzlich bespielen musst und mit wie viel Informationen du ja, wie viel Informationen du handeln musst. Und da die Prioritäten zu setzen, den
Ja.
Fokus und die Klarheit zu haben, auch in deinem Business, sich immer wieder mal zurückzubesinnen. Was ist denn unser Kern? Wo wollen wir denn hin? Was ist unsere Botschaft und was zahlt da drauf ein? Und das schaffst du ja nur, wenn du dich immer mal wieder auch zurücknimmst. Und dann bist du aber auch produktiver.
Ja.
Genau, und das ist das, was wir, glaube ich, zukünftig noch viel stärker spielen müssen.
Ja, und wo wir Frauen, glaube ich, auch jetzt einen Vorteil haben in der Zukunft, ne? Dass das wirklich was ist, wo wir echt punkten können. Ja.
Ja. Wir gucken uns beide gerade so an, weil wir ja auch gerade vor einem Wochenende stecken, der uns morgen auch viel Themen abverlangt, was aber super schön ist, ne? Und wenn man mit Leidenschaft all die Themen ja auch macht, dann
Ja.
fühlt sich das auch gar nicht als gestresst oder so an. Nur
Ja.
nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, was man dann körperlich auch alles leistet.
Ja.
Und man
Absolut.
ist in so einem Modus drin, wo man ja dann auch permanent funktioniert. Und das klappt ja auch irgendwie alles. Nur irgendwann.
Ja.
Und weil wir eben nicht auf unseren Körper hören und weil wir die Signale ganz oft nicht wahrnehmen, kommt
Ja.
eben die Krankheit oder was anderes. Und da hilft eben genau
Ja.
dieses, sich mal zurückzunehmen und sich
Meditieren, Yoga.
whatever,
Ja, also
genau.
ich glaube, man darf sich da gar nichts vormachen mit, ich mache das ja aus Leidenschaft, mir macht es ja total Spaß, aber trotzdem, wenn man immer Vollgas gibt, kann es auch ausbrennen, selbst wenn es einem unglaublich viel Spaß macht. Ich sehe das, das haben auch total viele Gründerinnen, die halt so im sozialen oder nachhaltigen Bereich sind. Denen ist ja das Thema und die Mission so wichtig und die geben da so viel Vollgas, aber auch wenn es so Spaß macht und Leidenschaft ist, man muss trotzdem nach sich gucken. Und es ist so wichtig. Und es reicht ja auch, auch wenn ihr jetzt ein vollgepacktes Wochenende vor euch habt, einfach mal eine Viertelstunde rausgehen, eine Runde um den Block laufen, mal durchatmen. Ja, das ist eigentlich so einfach, aber so effektiv.
Nehmen wir uns auf jeden Fall vor.
Ja.
Aber ja, ich glaube, das ist nochmal eine schöne Abrundung des Ganzen. Neben unseren Leidenschaften, die uns vorantreiben, die uns erfüllen und gleichzeitig aber auch diese Ruhepunkte zu schaffen, diese
Ja.
Balance trotz ja, der vielen Themen immer wieder zu bewahren. Ich glaube, das ist eine ganz gute Botschaft.
Ja, genau.
Nisha, wo, also ne, zum Schluss wäre jetzt tatsächlich noch eine ganz wichtige Frage und ich glaube, und ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Zuhörer durchaus da super viel Interesse haben. Jetzt wäre von meiner Seite die Frage, wie kann man dich kontaktieren, wo kann man dich sehen, wo kann man dich connecten, etc.
Also ich denke, am einfachsten ist es vielleicht über LinkedIn. Genau.
Perfekt, dann verlinken wir dich mit LinkedIn in den
Genau.
Shownotes. Dann kann jeder sich mit dir vernetzen und dich direkt anschreiben bei Fragen.
Genau. Genau, richtig.
Tollen
Gerne,
Ideen.
gerne Kontakt aufnehmen zu mir. Ich freue mich total.
Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass du dein Wissen und Input mit uns geteilt hast und die ein oder andere auf eine neue Idee gebracht hast.
Sehr
Ja.
gerne. Sehr gerne.
Würde ich sagen, einen wunderschönen Tag noch, Abend, morgen, je nachdem, wann ihr die Folge hört.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank dir.
Danke.
Danke auch. Ciao.